Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Angst ist die älteste und stärkste Empfindung des Menschen und die älteste und stärkste Angst ist die Furcht vor dem Unbekannten. Das ist ein Zitat von H.P. Lovecraft, der heute Thema unseres Podcasts sein wird.
Ja, erstmal hallo zusammen. Wir machen einen Podcast, der sich so ein bisschen damit beschäftigt, wie funktionieren Welten, Universen und was ist das Besondere daran? Deshalb wäre meine Frage an dich, Alex, was unterscheidet H.P. Lovecraft, der ja in ganz, ganz vielen Medien wenigstens angedeutet oder indiziert ist, von, keine Ahnung, Stephen King oder einem anderen Autor?
Naja, der Cosmic Horror, den man Lovecraft zuschreibt, ist ja eher ein übergreifender Horror, der nicht sichtbar ist. Also es gibt Entitäten, ältere Götter, Wesen, die so furchterregend sind, dass der Mensch das gar nicht ertragen kann. Und darüber gehen diese Themen. Man sieht diese Monster überhaupt gar nicht. Man begegnet ihnen in der Regel nicht, sondern nur den Auswirkungen. Und der Unterschied ist zu Stephen King ist, dass Stephen King ein völlig normales Leben projiziert und dort eine Sache relativ schräg macht. Also das ist dann ein verrückter Hund, ein verrücktes Auto oder irgendwie ein Clown, der erscheint. Und alles andere ist aber relativ normal. Und es dreht sich um den Horror, um dieses Element, was dieses Element anrichtet in einer normalen Gesellschaft, die eigentlich gar nicht darauf vorbereitet ist und eigentlich völlig normal ist. Und das ist der Unterschied zu Lovecraft. Bei Lovecraft ist es halt immer mit Wahnsinn und Verrücktheit und Leuten, die eigentlich gar nicht irgendwas mit irgendwas zu tun haben. Mit Helden oder, keine Ahnung, das sind keine Agenten, das sind keine Polizisten, das sind keine Soldaten oder sowas. Sondern das ist ein ganz normaler Reisender, der plötzlich auf irgendwas trifft, was völlig verrückt ist.
Das ist schon mal ganz spannend, weil ich glaube, du warst jetzt sehr an der Literatur, weil das Unsichtbare, Unfassbare ist natürlich ein ganz schwieriges Element, wenn ich das in Filmen darstellen will. Mhm. Darüber müssen wir uns heute auf jeden Fall mal unterhalten. Wie stellt man unsichtbaren, unfassbaren Horror im Film dar? Für Spiele, gerade für Brettspiele, sehe ich natürlich auch wieder das Problem, ich will ja einen Held spielen. Also selbst wenn ich eine belanglose Figur spiele, man sagt immer so schön, als eine Figur, die keine Entscheidung treffen kann und die Entscheidungen, die keine Konsequenzen haben, die kannst du komplett knicken. Mhm. Das klang ja eben fast so ein bisschen, als ob der Horror und die Welt von Lovecraft so übermächtig wäre, dass ich als Protagonist da reinrutsche, völlig hilflos bin und am Ende krepiere. Also die meisten Filme, die ich gesehen habe, krepieren die Leute tatsächlich auch am Ende.
In der Literatur auch.
Ist aber für ein Brettspiel jetzt zum Beispiel völlig ungeeignet, so als Spielmechanik. Ich habe ein Spiel, wo ich von Anfang an weiß, dass ich sterben werde. Also das will keiner spielen. Das waren so die Spiele der 80er. Darüber können wir uns auch irgendwann mal unterhalten. Aber heutzutage will ich in irgendeiner Form ein Held sein. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir alle diese Themen so ein bisschen sortiert bekommen.
Fangen wir mit der Literatur an. Die Literatur in Lovecraft ist die keine Heldenliteratur. Viele von denen werden wahnsinnig oder gehen drauf. Also das ist der Punkt. Es ist auch so eine Sache, bei Stephen King am Ende überleben es ja die meisten. In irgendeiner Form und bei den ganzen anderen Horrorsachen oft auch. Aber da kann ich drauf gehen, dass bei den allermeisten Büchern und Erzählungen von Lovecraft die Helden A, gar keine Helden sein wollen, B, überhaupt gar nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten, mit was sie zu tun haben und am Ende werden sie eben wahnsinnig oder sterben. Also da kann man sagen, wenn man so plakativ sagen will, das Böse gewinnt bei Lovecraft fast immer.
Also wenn ich mir das angucke, ist es ja eigentlich sehr untypisch für unsere heutige Zeit. Ja, die Leute wollen ja Helden sein, die wollen super cool sein. Wir müssen uns ja nur mal Instagram und so angucken. Aber warum hat dann so eine Literatur, die eigentlich überhaupt nicht zu unserer heutigen Zeit passt, so einen großen Einfluss auf unsere heutige Zeit?
Also das Besondere an Lovecraft ist, dass er es auch geschafft hat, in seinen Kurzgeschichten eine Atmosphäre des Horrors zu erzeugen. Das ist einfach auch eine stilistische Frage. Horror ist eine Sache im Kopf. Und das kann Lovecraft relativ schnell, also es gibt ja eigentlich nur ein oder zwei wirkliche Bücher, was man heute als Bücher bezeichnen würde von der Menge. Aber es gibt Kurzgeschichten, die hauen so rein nach 10 Seiten, dass du wirklich gebannt bist. Und das ist das Besondere, dass Lovecraft ein sehr guter Schriftsteller war in dem Bereich des Horrors. Und das hat sehr viele Leute, glaube ich, mitgenommen. Und wenn du dir anguckst, wer sich davon beeinflussen lässt oder behauptet, beeinflussen zu lassen, Gay Man, Stephen King, ja, dann ist das schon sehr, sehr mächtig. Da können wir mal drauf gehen, wie der Einfluss von Lovecraft in die heutige Literatur oder generell in das Genre der Medien ist. Und das ist sehr stark. Also Lovecraft war ein großartiger Horrorschriftsteller. Fangen wir mal damit an. Und er war sehr früh. Er war ja geboren 1890 und Stephen King ist ja sehr viel jünger zum Beispiel. Oder andere Horrorschriftsteller. Also Horror ist in der Zeit ja nicht besonders, gerade in der Pulpzeit nicht besonders verbreitet gewesen.
Aber was ist die Pulpzeit?
Na, das ist eine Zeit, da kommt Robert E. Howard oder so, wo sehr viele Schriftsteller Kurzgeschichten in Zeitschriften, in Pulp-Magazinen.
Ah, so, die Heftchen. Mhm.
Diese Heftchen. Und Pulp ist ja eher eine abwertend benutzte Literaturart. Schnell und viel und wobei es sehr, sehr gute Schriftsteller gibt aus der Zeit eben.
Mhm. Ja, wenn ich mir so ein bisschen die Themen angucke, die finde ich ja eigentlich so ganz spannend und die findet man ja überall. Also zum Beispiel Identitätsverlust ist so ein ganz großes Thema bei ihm oder fremde Kontrolle. Also wenn man es auf so eine abstrakte Ebene runterbricht, findet man natürlich ganz viele Verbindungen zu anderen Medien. Ja, also bekannte Filme, die jetzt auf dieser Meta-Ebene auf die Lovecraft-Themen zum Beispiel zugreifen, sowas wie The Thing, also das Ding aus einer anderen Welt. Ja, wo man auch ganz oft, was ich ziemlich auffällig finde bei Filmen, ist, dass dieser Body-Horror reinkommt. Also, dass die Körper völlig verdreht, verstümmelt und sonst was werden. Mhm. Ich habe jetzt auch gerade demnächst Suitable Flesh gesehen. Das müsste so der letzte Film gewesen sein, der auf einer Kurzgeschichte von Lovecraft basiert. Das Ding auf der Türschwelle, können wir auch ganz viel dazu erzählen. Der müsste so 1-2 Jahre alt sein. Mhm. Und auch da irgendwann hast du nur noch so verkohlte, verstümmelte Leichen, die dann so als Fleischklumpen durch die Gegend robben. Also das Thema hast du relativ oft, ja, weil es natürlich auch visuell ein super Thema ist und auch an die Visualität des Films andockt und auch im Film bekannte Genre ist. Aber wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, so dieses Unaussprechliche und das Nicht-Sichtbare, da fällt mir immer wieder auf, dass es irgendwie ein bisschen absurd ist. Wenn ich einen Film drehen will, so die erste Regel des Films heißt immer Show, don't tell. Also wir erzählen nicht über Dinge, ja, dann wäre man ein anderes Medium, sondern wir zeigen sie. Und jetzt habe ich eine Art von Horror, die darauf beruht, dass man sie nicht sieht. Also mein Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, wie heißt es auf Deutsch, Farben aus dem Weltall. Der Film heißt Color Out of Space, ist von 2019 und es geht halt um Meteor, der schlägt ein und dann kommen da Farben raus, die aber jenseits des sichtbaren Spektrums sind. So, und jetzt muss ich einen Film drehen mit Farben, die jenseits des sichtbaren Spektrums sind. Deshalb finde ich halt, wenn man Lovecraft auf die Kinoschiene ziehen, haben wir immer das Problem, dass wir so einen Konflikt haben. Ein Konflikt zwischen einer Literatur, die auf einer psychologischen Ebene agiert, die damit spielt, Dinge anzudeuten, und einem Medium, was sehr, sehr konkret ist. Und das finde ich eigentlich so einen ganz spannenden Konflikt, wo man sich natürlich als Filmschaffende mal überlegen muss, wie löse ich den?
Also es ist das Problem bei Lovecraft in der Literatur und auch im Film ist eben, dass dieser übergreifende Horror nur die Auswirkung gezeigt hat. Also Cthulhu, der jetzt im Meer schläft seit, keine Ahnung, hunderten Millionen Jahren, wirst du ja nie begegnen. Und er kommt, und diese Figuren kommen, abgesehen von in Cthulhus Ruf, auch nie vor. Das heißt, du siehst die Auswirkungen im Sinne von Kultisten, von irgendwelchen Verzerrungen, von wahnsinnigen, verrückten Serienmördern oder so. Und das ist so das Besondere eben an Lovecraft. Da gibt's also irgendwie Cthulhu, der ist irgendwie schläft im Meer, aber der ist so mächtig und so böse, dass deine Aura schon die Auswirkungen hat.
Ich glaube, du musst es erstmal erklären, wer Cthulhu ist. Also es kennt ja eigentlich kein Mensch ist übertrieben, weil Cthulhu ist ja fast so bekannt wie Darth Vader, ja, ist ja so eigentlich in die Popkultur eingegangen, kann man sich aufs Auto kleben, kann man als Plüschfigur bekommen, was auch immer. Aber ich glaube, viele Leute wissen nicht genau, wer Cthulhu ist. Und selbst ich, der schon viel damit zu tun hatte, muss jedes Mal bei Google gucken, wie wird es überhaupt geschrieben.
Also es gibt im Grunde genommen, wenn man es mal ganz vereinfacht, Überwesen bei Lovecraft. Das sind mehr oder weniger sind das ältere Götter, also große Alte wie eben Cthulhu, die riesige Macht haben und diese Macht irgendwie auch ausstrahlen, also unvorstellbar für Menschen. Es gibt auch so äußere Götter, die haben dann so verrückte Namen wie Yog-Sothoth oder sowas. Und diese Kreaturen würde allein der Anblick die Menschheit schon wahnsinnig machen. Und Lovecraft macht da einen Trick, indem er sagt, es gibt diese Figuren, aber was wir sehen, ist nicht diese Figur, weil da würde ihr sofort alle sterben, alle wären wahnsinnig, sondern nur die Auswirkungen. Und diese Auswirkungen zeigen sich halt in verschiedenen Ausprägungen, worüber er seine Geschichte erzählt. Also ich fand zum Beispiel sehr, sehr beeindruckend die Musik von Erich Zann. Da gibt es sogar eine Metalband, die eine CD gemacht hat. Und da geht es einfach um Erich Zann, der versucht mit seiner Musik zu verhindern, dass das Böse in die Welt eindringt. Und das ist so eine Darstellung über diese Musik und wie Lovecraft das alles beschreibt. Ja. Kannst du dir vorstellen, dass da wirklich etwas Böses lauert und Erich Zann so der Einzige ist, der irgendwie verhindern kann, dass das Böse in die Welt eindringt. Und dieses Böse wird nie genannt, dieses Böse wirst du nie sehen, aber diese Atmosphäre macht dir klar, da ist etwas wirklich Böses. Und das ist das Besondere, also wie man so schon sagt, das eigentliche Böse in Form von einem verrückten Monster in Clownsform wird gar nicht gezeigt, sondern nur die Auswirkungen, die dieses Monster sozusagen auf die Welt und auch auf die Bewohner hat. Und das ist das Besondere an Lovecraft. Und ganz ehrlich, filmisch stelle ich mir das auch sehr schwer vor, das einzufangen.
Okay, also die entscheidende Frage hast du aber nicht beantwortet, nämlich wie hat Cthulhu geschrieben?
Ich habe mir sogar aufgeschrieben,
Mann. Ja, okay.
C-T-H-L-A.
Sind viele H's drin.
Genau. Genau, aber Cthulhu ist noch harmlos. Schreib mal Shug-Niggurath.
Kann ich mir mal aussprechen.
Genau.
Also die Lovecraft-Geschichten spielen ja alle so 20er, 30er Jahre. Mhm. Und die ganzen Filme, die mir so spontan einfallen, spielen alle in unserer jetzigen Zeit. Dann gibt's noch Lovecraft Country, zu dem werden wir gleich kommen, weil ich das eigentlich so das bemerkenswerteste Werk zu Lovecraft finde im Film-, Fernseh-, Serienbereich. Aber ich habe so ein bisschen die Vermutung, auch wenn du mir da vielleicht widersprichst, dass so die grundsätzliche Idee erstmal ist, die normale Welt zu zeigen. Wir zeigen die normale Welt, mhm, in die so das Übernatürliche eindringt. Mhm. Und das ist ja ein Konzept, was man im Film immer macht. Also wenn ich irgendwas Absurdes habe, funktioniert es nur so, dass ich erstmal als Exposition des Films oder am Anfang des Films das normale Leben zeige. So funktioniert E.T., so funktioniert Zurück in die Zukunft, so funktionieren eigentlich wahrscheinlich auch Avengers. Keine Ahnung, wann der das normale Leben sieht. Mhm. Und der Zuschauer kennt nun mal die Welt von 2025 besser als die von 1920. Wobei ich persönlich das mega reizvoll fände, einen Film in den 20ern zu drehen. Man sieht ja auch an Berlin, Babylon oder auch die Mumie, dass es funktioniert. Mhm. Also ich meine jetzt die alte Mumie mit Brandon Fraser, nicht mit Tom Cruise, der ist, glaube ich, ja, der ist neuer. Ja, also ist ja eine interessante Zeit, aber eigentlich umgeht man das immer, sondern sagt, ja, wir machen es der heutigen Zeit. Weil es sinnvoll, ja.
Ich glaube es nicht, dass das irgendwie sinnvoll ist, aber weil ich glaube, dass man sich die 30er Jahre noch eher vorstellen kann. Also ich fühle mich dann eher schwer mit solchen Mittelalter-Dingern oder sowas. Ich glaube, da wird es ein bisschen wild werden. Also der klassische Cthulhu-Horror oder der klassische Lovecraft-Horror spielt so mehr oder weniger in Neuengland. Da ist er ja auch geboren, da hat er auch gelebt, Rhode Island, da unten Boston, Massachusetts und die ganzen Sachen, das ist alles sehr, sehr gefärbt. Aber es geht ja schon los, dass wenn man sich anguckt, was sind die Protagonisten? Ich habe mir mal was aufgeschrieben. Also bei Berge des Wahnsinns ist es ein Geologe, bei Schatten über Innsmouth ist es ein Reisender, der eben auf dem Weg zu seiner Familie nach Innsmouth kommt. Und bei den Farben aus dem All ist es eben ein Landvermesser aus Boston. Also da geht es ja schon mal los, was ich für ein sehr, sehr gutes Element halt, dass es so normale Sterbliche sind, da kann man sich es leichter vorstellen, dass jemand in sowas gerät. Als wenn jetzt irgendwie Captain America da jetzt irgendwie hinkommt. Oder eben auch jemand wie Brandon Fraser in der Mumie, der jetzt ganz bewusst, sagen wir mal, das Risiko sucht, indem er ein Grab öffnet. Aber wenn ich jetzt auf dem Weg zu meiner Familie bin, mein Auto geht kaputt und ich muss in Innsmouth halten und dann geht da der Wahnsinn, prasselt auf mich nieder, dann ist das, glaube ich, schon eher vorstellbar.
Ja, der Punkt ist halt, einerseits ist es gut, weil ich will mich ja als Zuschauer an den Helden andocken oder an den Protagonisten. Ja, der muss ja irgendwelche Ähnlichkeiten mit mir haben. Mhm. Drum, die abgefahrenen Charaktere sind ja immer die Nebendarsteller. Also der Hauptdarsteller muss möglichst viele Menschen anlocken, deshalb muss er relativ gewöhnlich sein. Aber er muss dann irgendwann an den Punkt kommen, wo er über sich selbst hinauswächst und zum Megahelden wird. Und das passierte bei Lovecraft nicht, sondern er wird wahnsinnig, explodiert, wird zum Monster. Beim Color Out of Space ist super die Mutter und das Kind verschmelzen zu irgendeinem so Fleischklumpen. Ja, da gehen alle bei drauf. Und das ist natürlich schwierig, sowas als Mainstream-Kino zu etablieren, weil Mainstream-Kino funktioniert immer so, ich habe meine Helden und die überleben und haben was Tolles gemacht.
Also meine erste Agentin in der Literatur hat mal gesagt, der Hauptdarsteller oder der Protagonist muss unantastbar sein. Heißt im Grunde genommen, er darf, wenn er stirbt, muss es ein Heldentod sein oder solche Dinge. Das heißt, der Held muss wirklich diese Heldenreise erleben, dass er Aufgaben löst im positiven Sinn und sich zu einem besseren Ich dann entwickelt. Lovecrafts Helden sind alle, wie du schon sagst, tot, wahnsinnig oder irgendwie. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem ist halt, dass Horror generell kein Genre ist, wo man viel Geld verdient. Wenn wir jetzt mal Stephen King wegnehmen, dann kann man noch ein bisschen Clive Barker und noch so ein paar Leute rausholen. Aber es ist keine Sache, wo du jetzt irgendwie bei einem klassischen Verlag irgendwie auf große Begeisterung stößt, wenn du sagst, ich schreibe Horror. Und wenn man jetzt auch die Horrorfilme anguckt, von denen es sehr, sehr viele gibt, ja, Conjuring oder solche Dinge, die sehr erfolgreich sind, aber das sind auch keine Blockbuster. Also das heißt, das große Studio, das gerade irgendwie Marvel Avengers gemacht hat, wird, oder Jurassic Park, wird nicht sagen, lass uns mal an Lovecraft ran. Sondern das wird dann eher ein kleines Studio sein und dann kommt vielleicht sowas raus wie Blair Witch Project oder so, was irgendwie unglaublich viel mehr Geld einbringt, als es gekostet hat. Aber das sind ja eher die Ausnahmen.
Der hat auch nur 3,50 gekostet. Der war ja auf 16 mm. Das war ja einfach, sagen wir mal, ein Glücksfall. Und da sind viele Sachen gut zusammengekommen. Mir fällt jetzt natürlich noch ein, was ein weiteres Problem ist, ist einfach die Lizenzierung. Also soll heißen, die Rechte an Lovecraft sind ausgelaufen. Mhm. Und wenn ich jetzt richtig viel Geld in so einen Film pump, dann verkaufe ich ja auch einen Haufen Merchandising-Rechte dazu. Mhm. Ja, das ist ja Disney ganz vorne. Universal ist auch weltberühmt dafür. Ja, also schaut euch mal an, was es an Krempel für Jurassic Park gibt. Und jetzt mache ich Lovecraft und mache irgendeinen Cthulhu-Film. Dann kann ich zwar, das hat ja auch Universal perfekt hingekriegt bei Jurassic Park, meinen einzigartigen T-Rex bauen. Und da kann ich bei Lovecraft meinen einzigartigen Cthulhu bauen, wo man alles sieht, alles der aus dem Film. Also alle sehen das dann und sagen, oh, ist cool. Aber dann kommen halt die ganzen Trittbrettfahrer und machen auch Cthulhu-T-Shirts und Cthulhu-Kugelschreiber und weiß der Geier was. Oder Lego macht eine Cthulhu-Serie, die sie nicht lizenzieren muss, wo sie sich riesig drüber freuen. Und dann geht ihr ja einen Haufen Kohle verloren. Mhm. Also wenn du viel Geld für eine große Produktion ausgibst und im Prinzip die nicht unter Kontrolle hast, was jetzt das Merchandising anbelangt, weil diese ganzen Nebenprodukte, ja, die sind ja einfach tatsächlich in der Endrechnung von einer Filmproduktion total entscheidend. Wenn wir mal in die größeren Sphären aufsteigen, ja, Star Wars, was auch immer, Star Trek, Harry Potter, ja, die leben ja zum großen Teil von ganz anderen Dingen als von den Kinokarten. Und da hättest du bei Lovecraft bei 200 Millionen so das Problem, dass jeder Chinese irgendwie eine Tasse, ein Spiel oder sonst was machen wird und du verdienst halt nicht dran.
Gut, gibt's ja. Aber es gibt's im kleinen Bereich, im Bereich dem Rollenspiel zum Beispiel oder einem Brettspiel, da können wir ja mal rübergehen.
Ah, ich wollte noch vorher was zu Lovecraft Country sagen, weil gerne. Im Prinzip haben wir jetzt so ein paar Filme irgendwie angerissen, die, sagen wir mal, so im Mittelfeld agieren oder Low-Budget-Produktionen sind oder halt die meisten Leute wahrscheinlich gar nicht kennen, die auch, sagen wir mal, aus dem künstlerischen Aspekt so eher Standardware sind. Und dann gibt's Lovecraft Country, was ich total bemerkenswert finde, weil es eine Fernsehserie, die bei HBO rauskam, hat, glaube ich, 12 Folgen, basiert auf einem Buch von Matt Ruff von 2016. Die Serie selbst ist von 2020. Und das Spannende an dem Buch ist, jedes Kapitel hat eigentlich ein anderen Stil, Schrägstrich Inhalt. Ja, da gibt's einmal das Thema Zeitreise, es gibt so ein Thema Indiana Jones und es geht von Kapitel zu Kapitel so über und man ist ja erstmal völlig verwirrt und das haben die in die Serie übernommen. Und es gibt nur eine Staffel und ich glaube, die Vermutung ist einfach, denen gingen dann die Ideen für die zweite Staffel aus. Oft ist es ja so ein Indiz dafür, dass die Serie scheiße ist, aber ich finde die Serie total bemerkenswert, Weil erstens, die spielt jetzt in 50ern, also weder in 20ern noch in unserer Zeit. Und sie spielt in einer Zeit, wo in Amerika der Rassismus sehr, sehr hochgekocht ist. Und es ist aus der Sicht von Schwarzen erzählt. Und es fängt damit an, dass quasi man den Vater von einem der Protagonisten sucht und muss durch Amerika, also durch das rassistische weiße Amerika. Und die erzählen 50 Minuten lang, wie schwer es diese Menschen haben in der Zeit, wie die überall gemobbt werden, diskriminiert werden und so weiter. Und erzählen es total subtil, aber so, dass du dich als Zuschauer absolut unwohl fühlst und immer denkst, oh, die armen Leute, wie kann man denn nur so assi denen gegenüber sein? Und das ist eigentlich so die Idee, die Lovecraft über Horror hatte, auf eine ganz andere Ebene gesetzt und es funktioniert super. Ja, du fühlst dich 50 Minuten lang total unwohl denkst, boah, wie soll das nur ausgehen? Und dann werden die voll in die Ecke gedrängt von irgendeinem richtig blöden, ich schätze mal, Südstaaten-Sheriff. Dann werden sie auch reingelegt, ja, und werden in eine Falle gelockt. Und dann stehen sie da und sind kurz davor, von den ganzen Weißen exekutiert zu werden. Und dann springt ein Monster aus dem Gebüsch und reißt dem Sheriff die Arme ab. Und dann kippt es innerhalb von einer Sekunde in so mega Splatter, wo dann die mutieren, die Köpfe platzen und. Und du stehst nur noch da und bist erstaunt und denkst, boah, was geht denn jetzt ab? Und diesen Twist haben die super hinbekommen. Und dann guckst du es so weiter und dann geht es plötzlich in so eine ganz andere Richtung. Ja, dann gibt es dann so Mystik-Horror und so. Und also ich wollte einfach sagen, es ist keine Verfilmung vom Lovecraft-Buch, aber es tut sehr, sehr viele Themen von Lovecraft aufnehmen und macht es sehr, sehr elegant. Und wenn man sich wirklich mal was angucken will, was so ein bisschen so in dem Stil von Lovecraft ist und in dem Gedanken und im Geiste, dann will ich tatsächlich diese Serie empfehlen, auch wenn es nicht einfach zu kriegen ist. Aber verglichen mit den Filmen wurde da wirklich so eine Idee umgesetzt. Und vielleicht hast du ja auch irgendein Buch, wo du sagen würdest, oh, wenn ich jetzt mal mir Lovecraft reinziehen will, es gibt 5000 Bücher, die sich drauf beziehen, es gibt irgendwie 10 Bücher, die cool sind. Was wäre dann eines Buch?
Na klar, Cthulhus Ruf, da haben wir das Thema Cthulhu. Aber mein Top-Favorit ist die Kurzgeschichte Flügel des Todes. Da geht es um eine tote Mücke. Und wie man da diesen Horror, diesen Cthulhu-Horror erleben, also diesen Lovecraft-Horror erleben kann, das ist ein Meisterwerk von, das ist eine Kurzgeschichte. Das ist kurz und intensiv, das ist Wahnsinn. Man kann es in dem Sammelband, das Grauen im Museum ist es drin, aber Flügel des Todes wäre so ein Ding, da ist ganz kurz und heftig, das ist mal eine halbe Stunde durch und danach weiß man, worüber wir reden. Was Cthulhu, was Cosmic Horror, was Lovecraft Horror ist.
Ah, dann haben wir ja schon zwei super Empfehlungen. Ja, genau. Ich kann auch gleich die Kurve ziehen oder die Kurve machen von Lovecraft Country, weil wir uns ja auch ein bisschen über Spiele unterhalten wollen. Mhm. Und Lovecraft Country ist ja sehr episodenhaft. Ja, wie gesagt, ab der dritten Folge, jede Episode hat so einen anderen Stil. Und da muss ich sofort an eins meiner Lieblingsspiele denken, nämlich Death May Die. Mhm. Ist auch eigentlich so ein totaler Wahnsinn, so aus Sicht des Kapitalismus. Ja, man hat mal ein Spiel rausgebracht und bringt dann alle 2 bis 3 Jahre das gleiche Spiel nochmal raus. Ja, ist natürlich sehr dankbar vom Thema her. Soll heißen, Death May Die gibt es mittlerweile 6 Staffeln. Eine Staffel ist quasi eine Kiste. Da sind immer 2 Obermonster drin. Ja, in der ersten ist natürlich Cthulhu drin. Zweit, weiß gar nicht, was das zweite Monster ist auswendig. Hastur.
Soweit waren wir nie gekommen. Wir haben immer von Cthulhu schon gekriegt.
Das sind wir bei unserem Thema. Hastur ist nämlich keine Erfindung von H.P. Lovecraft, sondern
Albert Einstein.
Von Robert Chambers, ja. Was ich vorhin mal im Vorgespräch erwähnte, wo du leider überhaupt nicht wusstest, wer das ist. Ja. So viel zu deiner Vorbereitung. Und also sind im Prinzip immer 6 Episoden drin. Also ist auch episodenhaft in dem Fall, weil ich es sehr spannend finde. Das sind so kleine Pappkisten und jede Episode hat ein bisschen andere Regeln. Und das haben sie aber gut gemacht. Es gibt ja auch Spiele wie Isar Fields, ja, wo du dann in eine Mission startest und hast keine Ahnung, wie es funktioniert und hast auch keine Ahnung, ob du es richtig spielst. Bei Death May Die spielst du eigentlich immer richtig und die Regeln sind auf so einer kleinen Karte erklärt. Und man kann das halt immer mischen und das ist sehr spektakulär. Man kann im Prinzip die Mission, also die Serie, wie auch immer, also dieses eine Abenteuer mit der Gottheit mischen. Also auf die erste Box bezogen, 6-mal die Mission mit Cthulhu und 6-mal mit Hastur. Mhm. Ja, dann sind wir bei Death May Die wieder in so einer Sonderposition, weil letztendlich mal gegen Cthulhu kämpft, was im Lovecraft-Universum völlig absurd ist. Mhm. Ja, aber ich will ein Spiel machen. Und ich will Helden haben. Also ich will mein Schicksal in der Hand haben und will dem einen auf die Mütze hauen. Und ich will kein Spiel haben, wo ich von vornherein weiß, wenn der auftaucht, werde ich wahnsinnig und gehe bald drauf. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch bei dem Rollenspiel was, ja, was genau so ist, weshalb ich das Rollenspiel immer scheiße fand. Ja, wir haben D&D gespielt und AD&D und dann hast du halt 400 Monster, die haust du alle um und hast am Schluss einen Lebenspunkt verloren. So, das ist so ein typisches Rollenspiel und nicht, du gehst bald drauf oder wirst wahnsinnig.
Also genau das, also gut zusammengefasst. Also das Besondere an Cthulhus, also Cthulhu generell im Rollenspiel war eben genau das. Wir sind in der Zeit, wir sind 1981, da kam gerade AD&D raus, da kam gerade Traveller raus, RuneQuest, die erste Version von Midgard und das waren reine Heldensysteme. Also wir gehen ins Dungeons, hauen irgendwelche Leute um, kriegen ganz viele Schätze, werden besser, kriegen mehr Waffen und uns ist nicht viel passiert. Ansonsten kann man immer noch resurrecten oder eben Heiltrank. Und schon 1981 hat Sandy Peterson, der das geschrieben hat, auf diesen Cthulhu-Mythos großen Wert gelegt. Am Ende sterben irgendwie alle oder werden wahnsinnig. Das ist das eine Sache, die neu war, dass man überhaupt mal sich um Charaktere in dem Sinn gekümmert hat, dass die halt mehr können als draufkloppen. Also man hat ja eher mit Ermittlern gespielt. Und dass die halt auch sowas wie Wahnsinn haben. Also diese nennen wir es mal Eigenschaft oder Fähigkeit, wahnsinnig zu werden, das war auch neu. Ja, dass quasi der Geist in irgendeiner Form beeinflusst wird. Daher war 1981, und das war wirklich, wenn man so will, mitten in den Klopp-Anfängen von Rollenspiel, revolutionär. Also ich fand es damals revolutionär. Ich habe es immer wieder gerne gespielt, bis heute, aber der entscheidende Nachteil ist genau der, den du sagst. Du kannst darauf wetten, dass deine Charaktere spätestens in der dritten Session tot sind. Oder wahnsinnig, oder beides. Und das ist so der Punkt, was mich immer gestört hat, weil du nie tief in diesen Cthulhu-Mythos rein kannst, weil du, je mehr du weißt, auch umso wahnsinniger wirst. Also es gibt auch wirklich Regeltechnik, je mehr Zauber du kannst, je mehr du erfährst, umso höher steigt die Chance, wahnsinnig zu werden. Und das hat mich immer, ich würde sagen, gestört, das habe ich immer ein bisschen bedauert. Die Regeln sind perfekt dafür gemacht. Du kannst unglaublich schnell einen neuen Charakter machen. Es funktioniert auch in dem Bereich Ermittlungen und so weiter, gibt es gute Regeln. Aber genau das hat mich immer gestört. Aber genau deshalb finden es die vielen Leute, die es spielen, super. Wir sind jetzt in der 7. Edition. Es ist unverändert ein großartiges Rollenspiel.
Also da muss ich sagen, ist tatsächlich Death May Die der große Wurf. Aber man muss auch sagen, Death May Die ist ein One-Shot-Spiel. Also man sucht sich einen Charakter aus, spielt 2-3 Stunden, auch großer Vorteil, 2-3 Stunden, nicht irgendwie Willen des Wahnsinns. Man fängt an und weiß nicht, ob man am nächsten Tag noch da sitzt oder nicht. Mhm. Ja, oder Arkham Horror. Es gibt ja viele Spiele, die so von der Zeit schwer einzuschätzen sind, aber Death May Die geht zügig durch und du gehst entweder drauf oder nicht. Und jetzt musst du als Spieler immer ein bisschen abwerten oder abwägen. Du musst wahnsinniger werden, um besser zu werden. Aber du darfst nicht zu wahnsinnig werden, um tot zu werden, weil du dann stirbst. Das ist eigentlich eine super Mechanik, die absolut elegant ist, die in vielen anderen Brettspielen ganz anders gelöst ist. Mhm. Aber bei Death May Die ist es wirklich so der große Wurf, weil du dich auch nicht heilen kannst. Also du kannst deine Gesundheit heilen, aber nicht deine geistige Gesundheit. Und du hast ja gerade Sandy Peterson erwähnt. Und das wirklich erste Cthulhu-Brettspiel oder H.P. Lovecraft-Brettspiel ist von 1987 und das ist Arkham Horror, was mittlerweile in der 3. Auflage gibt. Und das war der totale Game-Changer. Also es war auf dem Spielemarkt der totale Game-Changer, das merkt man erst im Nachhinein. Ja, damals war das halt so ein Spiel, wo man gedacht hat, was ist denn das für ein Kack? Also das erste war kooperativ und in den 80er Jahren gab es kaum kooperative Spiele. Ja, da können wir auch irgendwann mal drüber diskutieren, wie es war, als die Spiele so waren, dass das Spiel gewinnen wollte. Das war auch gerade bei Computerspielen ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Bis die Leute mal gemerkt haben, also je mehr Hilfestellung man den Spielern gibt, in Form von diesen Büchern, die es dann gab, die Lösungsbücher oder die Heftchen, desto länger spielen sie das Spiel. Aber das war in den 80er Jahren so völlig verpönt. Man hat das Spiel richtig schwer gemacht, ja, dass die Leute immer einen auf die Mütze kriegen. Ja, schau dir mal Pac-Man an. Ja, das ist ja kein Spiel, wo man irgendwie gewinnen soll.
Oh, das ist eine finanzielle Sache. Je schwerer das Spiel, umso mehr müssen sie einwerfen. Man muss ja, das kennt man ja heute gar nicht mehr, so die Arcade-Dings im Hinterkopf haben. Ja.
Genau. Aber Arkham Horror war halt im Brettspielbereich, was damals sehr, sehr ungewöhnlich war. Da gab es vielleicht 3-4 Spiele in der Art. Ja, es kam auch gleichzeitig Scotland Yard raus. Das ist aber semi-kooperativ, wo also alle gegen einen spielen. Aber Arkham Horror haben alle zusammen gespielt. Das war auch so das erste Spiel, wo du eine richtige Rolle bekommen hast, wo wir wieder beim Thema Rollenspiel sind, wo du Werte hattest, also Eigenschaften. Und wo es auch um eine Story ging, wo man auf einer Stadtkarte, nämlich auf Arkham, quasi Open-World-mäßig von hier nach da gehen konnte. Wenn man heute mal auf Gamefound oder Kickstarter geht und guckt, was sind die Spiele, die wirklich viel Geld einnehmen, haben die entweder eine Verankerung in irgendeinem Universum. Da würde ich jetzt mal Nemesis ganz vorne hinstellen, weil das ist der absolut erfolgreichste, ich wollte schon sagen Kickstarter, aber es ist ja bei Gamefound rausgekommen, das absolut erfolgreichste Crowdfunding-Projekt aller Zeiten ist, was jetzt fast 20 Millionen Dollar eingenommen hat oder Euro, müsste sogar Euro sein, was eine polnische Firma ist. So im dritten Teil, was so in der Alien-Welt angesiedelt ist, die sich auch sehr, sehr stark auf Lovecraft bezieht. Mhm. Also allein über, die Verbindung...
Giga halt vor allem, ja.
Giga zu Lovecraft, die ist sehr gut nachvollziehbar. Ja, aber die großen Erfolge sind eigentlich alle Spiele, will ich fast ausschließlich sagen, hab's jetzt ganz im Kopf, die storybasiert sind in irgendeiner Form. Also wo du eine Riesenkiste hast, wo du auch eine Spielzeit wie beim Computerspiel von 50 Stunden hast und irgendeine Geschichte erlebst. Und das hat seine Wurzeln in Arkham Horror 1987.
Also wie gesagt, das Cthulhu, Call of Cthulhu 1981 rausgekommen, ist ja unverändert erfolgreich. Und wenn du dir so die Nebenprodukte anguckst, also gerade so Fanzines und solche Dinge, ist Cthulhu zwar kein Spiel, was du sehr viel finden möchtest auf irgendeinem Con, ja, wo Dinge angeboten werden. Da ist Dungeons & Dragons, das Schwarze Auge in Deutschland sehr, sehr dominant. Aber es ist einfach ein durchgehendes Erfolgsmodell. Und es ist auch, sagen wir mal, hoch respektiert, nenne ich es mal, in der Rollenspielszene, weil es einfach auch einen genialen Hintergrund hat. Wie gesagt, ich bedauere sehr, dass wir diesen genialen Hintergrund nicht in dem Sinn so tief spielen kann, weil dann du gehst halt irgendwie in den Orient Express und irgendwie dann bist du irgendwann wieder tot. Oder gehe ich in den Schwarzwald oder gehe ich irgendwie nach Neuengland, nach Arkham oder so und dann bist du irgendwie tot. Aber es ist großartig gemacht und auch wenn Sandy Peterson nach der vierten Edition sich aus welchen Gründen auch immer da rausgehängt hat und die anderen das weitergeführt haben, es ist sehr, sehr gutes Rollenspiel. Ich kann es also wirklich jedem nur empfehlen, wenn man in diese Richtung Horror Ermittler gehen will, da ist Call of Cthulhu das Maß aller Dinge.
Also wenn du so vom Typ her eh ein bisschen Depri bist, ja, dann hast du da einen Spaß dabei.
Ja, wie gesagt, wir haben, wenn du jetzt die 99% der Rollenspiele, ich sag's mal ganz vereinfacht, sind Heldenrollenspiele.
Also was ich in dem Zusammenhang nochmal erwähnen muss, weil sonst gibt's wahrscheinlich gleich Beschwerden, es gibt ja ein ganz, ganz berühmtes Spiel noch zu Arkham Horror. Also Arkham Horror gibt es einerseits als Brettspiel und andererseits als Kartenspiel. Und dieses Kartenspiel, wo ich jetzt so ein bisschen in das reingehe, was du gerade gesagt hast, ich glaube, es gibt mittlerweile 10 Erweiterungen, ist vielleicht falsch, also Kampagnen, also was so ganze Geschichten sind, die eigentlich auch total spannend sind, weil es sind zum Teil 1:1 Kopien von Büchern, nämlich Vermächtnis von Dunwich, Schrecken von Dunwich, ich weiß gerade gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, wäre so ein Ding, was 1:1 das Buch kopiert. Dann gibt's so Dinge, die so völlig weit weg sind. Das Neueste, was jetzt irgendwie rauskommt, basiert so ein bisschen eher so auf Indiana Jones. Ja, also ist mehr so ein Abenteuerding. Mir fällt jetzt gerade nicht... das vergessene Zeitalter. Ja, mhm. Das ist, glaube ich, noch gar nicht draußen. Und dann gibt's, um auf Robert Chambers endlich mal zu sprechen zu kommen... das ist tatsächlich ein Ding, was ich gespielt habe mit meinem Sohn, weil es um Theater geht. Ja, ich habe ja so einen Theaterhintergrund, nämlich, jetzt muss ich überlegen, wie es auf Deutsch heißt, Der Pfad nach Carcosa, basiert auf The King in Yellow. Und das ist eine Kurzgeschichte, die nicht von Lovecraft ist, sondern von Robert Chambers. Und da wird zum Beispiel Hastur eingeführt. Da wird Carcosa als Stadt eingeführt. Und darauf bezieht sich Lovecraft extrem. Da wird auch der unaussprechliche Horror eingeführt. Und Fantasy Flight Games hat einfach diese Geschichte genommen, die gar keine Lovecraft-Geschichte ist, und hat da auch ein Lovecraft-Spiel draus gemacht oder eine Kampagne, die auch wirklich super spannend ist, weil es geht um so ein Theaterstück und die werden alle wahnsinnig, ja, und es ist total mysteriös, ist auch super gut gemacht und dieses Kartenspiel ist extrem spannend, weil man von den Mechaniken her auch in jeder Kampagne was anderes macht und man so als Spieler sehr erstaunt ist, was man aus so einem Bündel Karten machen kann. Und da sind wir wieder beim Kapitalismus, ja, es ist absurd teuer dafür, für das, was man bekommt, ja, weil man kriegt immer nur einen Stapel Karten und zwar einmal den Stapel mit der Mission oder der Geschichte. Ja, der kostet um die 50 Euro, 60 Euro. Und dann gibt es den Ermittlerstapel. Du kannst theoretisch auch hier mit jedem Ermittler diese Kampagnen spielen. Aber es gibt natürlich die Ermittler, die zum Kampagnen gehören. Entweder weil es die Ermittler aus dem Roman sind oder weil es halt die Fähigkeiten haben, die dazugehören. Ja, bei Berge des Wahnsinns spielt ja irgendwo im Eis oder so, wenn ich richtig dran erinnere, hast halt Leute, die was mit Eis machen können, ja. Ist halt blöd, wenn du dann Charaktere hast, die so in der Eiswelt völlig ungeeignet sind. Aber es ist halt so ein Story-Erlebnis, ja. Aber du hast schon eine reale Chance, bei drauf zu gehen. Aber auf der anderen Seite tust du deinen Charakter tatsächlich über, es sind, glaube ich, immer so 6 Missionen, dann gibt es noch ein paar Zwischenmissionen, upgraden und besser machen. Also das ist nicht so gebaut, dass man will, dass die Spieler bei drauf gehen. Aber es ist wirklich total unterhaltsam und auch von dem Storytelling her fängt es super die Atmosphäre ein, weil man muss halt viele Räume durchsuchen und dann passieren unvorhersehbare Dinge. Also wenn man wirklich ein Spiel spielen will, was dieses Story-Element und dieses Gefühl von Lovecraft einfängt, dann ist es tatsächlich in meinen Augen das Kartenspiel.
Ich muss aber ein bisschen Kapitalismus und Spieldesign hier an der Lanze brechen, weil ich als Schriftsteller und Spieldesigner ja ein bisschen der Erfahrung habe. Das Problem ist, wenn ich jetzt mein Spiel Sphere Child nehme und mir überlege, wie viel Arbeit es war, bis es überhaupt druckfähig war, also wie viele Jahre, fast Jahrzehnte wir daran gearbeitet haben, kann ich das nicht vergleichen mit, wenn ich jetzt wieder in Krimi schreibe, der einfach mehr oder weniger fließend von der Hand geht. Das heißt, dass die Komplexität, die jetzt auch hinter dem Kartenspiel steht, ist viel, viel mehr als nur der Druck und die paar Texte. Daher glaube ich, dass man das schon bezahlen muss, wie lange es gebraucht hat, bis dieses Spiel so sauber läuft, wie du es jetzt beschrieben
hast. Ja, das war aber nicht mein Argument. Mein Argument ist eher, für das Geld, was ich für, sagen wir mal, 300 Karten bezahle, kriege ich bei anderen Verlagen Spiele mit 300 Karten und 20 Figuren und einem Spielbrett und. Ja, da hat man es relativ einfach gemacht. Und da kann man natürlich auch über Verlage reden. Ist ja auch super elegant, ja. Fantasy Flight Games hat sehr viele Spiele früher im Programm gehabt, die viel Plastik hatten, wie Imperial Assault, ja, als Star Wars Lizenz, wo alles als Figuren dabei waren. Oder auch dieses andere Star Wars Spiel, was man gerade, Allegiant, also was dann auch so ein Miniaturenspiel war. Und sie haben im Prinzip alles rausgenommen. X-Wing, ja, Weltraumkämpfe, Armada, Schlachtenkämpfe mit großen Schlachten verbunden und sind nur noch auf Karten gegangen. Das ist von der Produktion natürlich easy peasy. Das kann ich auch super in Amerika produzieren. Ja, so die ganzen Plastiksachen gibt's eigentlich nur große Firmen in China, die das machen. Also sehe ich alles ein. Ja, es ist auch überhaupt kein Vorwurf. Die Frage ist halt, ob ich dann für 300 Karten insgesamt 80 Euro verlangen muss. Oder ja, ob es auch für, wir müssen sie ja jetzt nett auf 20 runterbiegen, ja, aber auch für 65 oder so. Das ist alles, ja. So, das habe ich damit gemeint. Das Spiel ist an sich brillant und man merkt, da haben es Leute, es haben Leute gemacht, die wissen, was sie tun, sich fürs Thema begeistern und auch einfach immer wieder versuchen, was Neues zu machen. Das Medaille, schönes Spiel, 6 Seasons, alle 6 gleich. Ja, man verkauft auch 3-mal das Grundspiel neu, also da frage ich mich echt, Jungs, selbst ich, der eigentlich jeden Scheiß lange Zeit gekauft habe, hat dann gesagt, so die letzte Staffel, jetzt könnt ihr mich mal. Ja, also ich brauche jetzt nicht nochmal ein drittes Grundspiel, nur, ja, also so.
Das sind deine Empfehlungen sozusagen? Also
meine Empfehlung wäre Death Medaille für Leute, die, es gibt es auch auf Deutsch, ja.
Ich habe es auf Deutsch, ja.
Ah ja, siehst du, selbst du hast es kapiert, ja. Das hat nur 20 Seiten genau. Regeln, das ist für ein Brettspiel ein Witz, ja, mit vielen Bildern.
Nee, das Problem ist gar nicht das Kapieren, sondern dass ich keinen Bock habe, mir irgendwie 100 Seiten Regeln für ein Brettspiel durchzulesen.
Genau.
Das ist eher so.
Das sind nur die Spiele, die wir spielen, da muss ich ja von den UNO-Spielern abgrenzen. Genau, also Desmond Die wäre für jemanden, der mal schnell am Nachmittag was runterrotzen will, super. Ja, weil es auch wirklich Spaß macht, man viele Charaktere hat, man viel Material kriegt und man da so in die Welt einsteigen kann. Das ist auch nicht so komplex und das Kartenspiel für alle, die wirklich so die Atmosphäre haben wollen und auch so, sagen wir mal, die Zeit haben, mal so ein Kampagnenspiel zu spielen und ihren Charakter langsam aufbauen und. Ja, so.
Also von meiner Seite, klar, Cthulhu als Rollenspiel ist eine klare Empfehlung. Wer mal ein Abenteuer will, Mord im Orient Express ist sehr stark gelungen oder Horror im Orient Express heißt es.
Wird es jetzt auch als Brettspiel irgendwann nächstes Jahr wahrscheinlich geben, weil ja letztes Jahr ein Gamefounding oder Kickstarter, also auf jeden Fall Crowdfounding, von zwei super interessanten Designern gemacht. Also erstens interessant von dem Verlag, von dem Originalverlag, der tatsächlich Cthulhu rausgebracht hat, nämlich Chaosium.
Sandy Peterson.
Und zwei Autoren, deren Namen ich nicht versuchen will auszusprechen, ja, so eher so, müssten beides Polen sein, aber wirklich der Designer von Nemesis, ja, was eigentlich das erfolgreichste Brettspiel aller Zeiten ist, und der Designer von Destinies, was wir auch sehr mögen. Das ist so ein appgebundenes Spiel. Also sie haben sich zwei Leute eingekauft, von denen man erwarten kann, dass es drauf haben. Mhm. Ja, das ist ja kein Erfolgsgarant, aber also weiß nicht, viel besser geht's nicht. Na gut, Eric Lang oder was weiß ich, es gibt schon noch ein paar Top-Designer, aber sie haben wirklich da gute Leute genommen. Könnte ein gutes Ding werden, kommt glaube ich nächstes Jahr raus oder dieses Jahr, vielleicht noch Ende des Jahres. Wahrscheinlich auch auf Deutsch, ja. Also Horror on the Orient Express ist mal so kein Geheimtipp, aber mal
das
so
Buch
auf
von
die
Agatha Christie ist übrigens Mord im Orient Express mit eins der allerbesten. Aber kommen wir mal zum Schluss. Also wir haben jetzt eine Menge über Lovecraft geredet, der eigentlich, jetzt mal seine Essays und so weiter ausgenommen, gerade mal so viel geschrieben hat und trotzdem extrem, extrem in ganz vielen Medien vertreten ist. Ne?
Ja, ich finde halt, also das merke ich immer wieder, es war halt auch, es ist immer so ein bisschen Zeitgeist. Also wir leben in einer Welt, wo irgendwie das Unaussprechliche, das macht ja irgendwie so heutzutage keinen Sinn mehr. Ja, also heute versucht man alles zu googeln, über ChatGPT rauszukriegen, in Bilder zu fassen. Ja, das Erste, was du machen würdest, wenn einer so mit so einem Konzept kommt, zeig mir mal das Unaussprechliche. Ja, war aber halt die Zeit. Ja,
ja.
Also war die Zeit der 20er, 30er Jahre, wo dieses Thema des Mystischen gut reinpasst. Ja, das ist auch eine schwierige Zeit. Ja, Weltwirtschaftskrise, dann gehen wir langsam auf den Zweiten Weltkrieg zu. Ja, so Unsicherheit ist ja ein ganz großes Thema im Horror. Ja, Orientierungslosigkeit, Orientierung nehmen. Also passt gut in die Zeit und wird von da quasi in unsere heutige Zeit getragen. Ich will nur sagen, wenn jetzt heute einer dieses Konzept anfängt, ja, wäre das halt eins von vielen und Unaussprecher-Horror, was soll denn das sein?
Mhm.
Ja, so wird es als gegeben genommen. Das wäre so mein Punkt. Und das wirklich sehr, sehr spannend ist, was alles drauf beruht. Ja, wir werden bestimmt uns auch irgendwann mal mit Aliens auseinandersetzen. Ja, also allgemein so, also fast alles, was heute mit Horror zu tun hat, im Filmbereich, im Brettspielbereich, hat irgendwie so einen Verweis auf Lovecraft. Ja.
Mhm. Also ich habe mir jetzt ein paar aufgeschrieben, ein paar Einflüsse. Also klar, H.R. Giger's Necronomicon, kann man sich mal angucken.
Weiß jeder, wer H.R. Giger ist?
Ja.
Ist der von der Leiter gefallen?
Das ist der von Aliens. Guckt's nach. Wer es nicht weiß, schämt euch und guckt's nach. Neil Gaiman habe ich mir aufgeschrieben, Arthur C. Clarke, Alan Moore, Wolfgang Holbein. Also das sind so Dinge, die auch ganz offen zugeben, wie stark sie von denen beeinflusst werden. Und das sind ja schon Maschinen. Ja.
Mhm.
Also das ist ja schon die Creme de la Creme in dem Bereich.
Deshalb so als Schlusswort ist, was ich eigentlich immer sagen würde, ja, das gilt für die Musik genauso wie für Filme. Alles, was wir heute in Medien sehen, beruht auf irgendwas, was jemand früher gemacht hat. Ja, wenn ich mir diese ganze Instagram-Bildchen angucke von den Damen, die cool sein wollen, kann ich sagen, wo diese visuelle Darstellung herkommt. Ja, also wann wurde quasi diese Art der Selbstdarstellung erfunden, wie wird sie umgesetzt, ja, also auch kameratechnisch etc. etc. Und das gilt für alles. Ja, wenn ich heute mir Musik anhöre von Bon Jovi, keine Ahnung, wenn es die noch gibt, kann ich irgendwie Verweise auf Bob Dylan und weiß der Geier was. Ja? Also je weiter man nach hinten geht in jedem Medium, desto eher kommt man auf die Originale, auf die sich alle beziehen. Und wenn man die Originale kennt, versteht man viel mehr die Medien, auf die sich alle beziehen. Da versteht man viel besser so ein Event Horizon, ein Aliens und weiß der Geier was. Und das sind ja schon relativ alte Filme, auf die sich dann Filme der 2000er beziehen. Ja, genau, deshalb ist es durchaus lohnenswert, sich mal Lovecraft anzugucken, weil er quasi einer der großen Väter des Horrors ist.
Damit kann ich leben, das halte ich für einen guten Abschluss.
Genau, dann würde ich mal sagen, tschüss und mal gucken, was wir das nächste Mal machen.
Genau, vielen Dank. Ja.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.